Mir eine Ehre, an diesem ersten Sonntag, an dem wir zumindest Gottesdienst feiern hier in Rastatt, mit euch dieses Jahr zu beginnen. Es ist mir auch eine große Freude, das mit dem Jahresvers zu tun, mit dem Motto dieses Jahres. Das haben Menschen ausgesucht, nicht Gott. Und doch ist es ein Vers, der mir sehr viel Freude macht. Auch Freude schon in der Vorbereitung auf diese Predigt. Es ist mir eine große Ehre, weil es ein neues Jahr ist, ein unbeschriebenes Blatt, das wir aufschlagen, und wir dürfen voller Hoffnung und Erwartung in dieses neue Jahr hineingehen und genau das erwarten, dass dieser Gott, der uns sieht, uns auch hilft und bei uns ist. Ich mache das nach alter Tradition wieder mit einigen Bildern zu der Jahreslosung, die ich gefunden habe. Es gibt noch viel, viel mehr im Internet, ihr könnt selber gucken. Aber das sind Bilder, die mich angesprochen haben und die mir gefallen haben. Dieses hier hat mir besonders gefallen, weil da ein Fotograf hinter einer Linse steht. Und dieser Fotograf, der muss ein besonderes Auge haben. Ein möglichst geschultes Auge, ein Künstlerauge haben, damit er das, was vor seiner Linse kommt, auch so richtig gut einfangen kann in diesen Kasten, richtig gut in Szene setzen kann, im richtigen Licht, also mit der richtigen Belichtung und so weiter. Und ich dachte, das ist bei Gott ganz ähnlich. Denn Gott sieht nicht einfach mal so pauschal irgendwie, sondern Gott sieht tausendmal besser wie jeder Fotograf und er sieht sowas Schönes und Kostbares und er will es in Szene setzen. Er sieht dich und er sieht dich durch ein ganz besonderes Prisma, durch ein ganz besonderes Objektiv. Ein weiteres ist natürlich das Banner, das ihr hier gesehen habt. Herzlichen Dank an euch Designer und wie auch immer, die ihr da dahinter wart und das hier losgetreten habt, sodass wir pünktlichst auch an diesem Sonntag, an diesem 8. Januar 2023 diesen Vers, diesen Jahresvers auch hier wirklich vor Augen haben und der uns begleiten darf durch dieses ganze Jahr. Und ich hoffe, dass dann am Ende des Jahres, falls Martin den Abschlussgottesdienst wieder macht, dass er dann nicht ganz so im Stich gelassen wird, wie es jetzt vor ein paar Tagen war. Wie heißt denn die Jahreslosung vom letzten Jahr? Ja, worum ging es da? Sondern dass dieser kurze Bibelvers irgendwie doch hängen bleibt bei uns. Es wäre gut, es wäre hilfreich, es wäre schön. Es gibt natürlich auch dieses Plakat, ein Ball, ein Erdball, eine Erdkugel mit ganz, ganz vielen Gesichtern drauf. Und auf diesem Bild sind da nicht annähernd nur die Milliarden von Menschen abgebildet, die es tatsächlich auf diesem Erdball gibt. Und es ist faszinierend, dass Gott jeden einzelnen Menschen sieht. Ich könnte das nicht. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen näher holen. Trotzdem, es bleibt ein Bruchstück für uns Menschen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott in diesem Augenblick heute Morgen alles sieht. Ein schönes Bild ist das Bild des Auges. Ein offenes Auge, ein Auge, das immer wach ist, das nicht schläft. Und genau das sagt die Bibel über unseren lebendigen Gott, dass er ein Hüter ist, der nie schläft, der immer wacht. Der hat immer die Monitore vor seinen Augen, die Webcams sind immer, er ist immer präsent, ihm entgeht nichts. Natürlich auch ein bisschen künstlerisch. Das ist jetzt eher die Sicht auf uns Menschen. Er sieht sogar die Kornblume im Ehrenfeld. Er sieht sogar das Unkraut, das zwischendurch aufwächst. Er sieht den bunten Tupfer, der irgendwie nicht so recht hineinpasst. Auch das sieht Gott. Hier nochmal ein Bild gemalt. Da ist natürlich die Geschichte aus der Bibel, die wir auch gleich miteinander hören und lesen werden, hineingenommen. Wir sehen hier eine Wüstenlandschaft. Wir sehen aber auch die Quelle, die fließt, diese Oase, an der Hagar angelangt war. Wir sehen aber auch diesen Gott über ihr, der sie genau dort, an diesem Punkt ihres Lebens gesehen hat. Nicht nur an diesem Punkt, sondern schon immer. Und auch ihre Zukunft. Eine Wüstenlandschaft, ein paar Fußtritte. Meine Frau fand dieses hier schön. Ach, das ist ja genau die Hagar in der Wüste. Oh Mann, habe ich zu ihr gesagt, so ein Schlafkittel hat die angehabt und so entspannt und relaxed war die unterwegs, das kann ich mir nicht vorstellen. Also natürlich fürs Auge schön, aber die Wirklichkeit war so nicht. Ja, also wenn ihr euch sowas aufhängt, natürlich, das ist immer schön für die Wohnung, aber wie es damals war, das war bestimmt nicht so romantisch und so verklärt. Und deshalb unser Thema heute Morgen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Spruch, ein Satz, den die Hagar sagt in 1. Mose, Kapitel 16, im Vers 13. Und ich möchte dieses Kapitel mit uns lesen. Wer mitlesen mag, der darf das gerne tun. Seiner eigenen Bibel oder App oder wie auch immer. 1. Mose, Kapitel 16, von Vers 1 bis 16. Da lesen wir, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle, in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, muss ich das Mikro tiefer machen, weil es immer so, mein Atem da irgendwie so halt. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück, und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, sollst seinen Namen Ismael, und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Be'er Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. So, ich glaube, ich muss hier einfach drüber sprechen. Als ich meine Predigt vorbereitet habe, hatte ich 3 Punkte. Und auch viele Querverweise, Bibelstellen, die das Ganze nochmal erklären, die das im Gesamtkontext der Bibel beleuchten. Und vor 3 Tagen schickte mir jemand eine Predigt per YouTube. Und die Predigt war genau die Predigt, die ich eigentlich heute Morgen halten wollte. Aber nicht mit 3 Punkten, sondern mit 4 Punkten. Und ich fand das so genial, dass der Prediger, der Olaf Latzel aus Bremen, einen Punkt, den ich nur als Einzelnen hatte, in 2 Punkte aufgegliedert hat. Und ich fand das super und habe das einfach so übernommen. Also vieles von dem, was ihr jetzt heute Morgen hört, das könnt ihr auch, wenn ihr wollt, nochmal bei Olaf Latzel aus Bremen nachhören oder sehen per YouTube. Also diese Predigt ist online. Und ich fand sie einfach sehr, sehr gut, weil sie genau diesen Text, weil sie genau diese Jahreslosung hervorragend trifft. Also Schleichwerbung für Olaf Latzel auf YouTube. Ich möchte starten mit dem ersten Punkt, und zwar mit der Einsamkeit. Gott sieht Hagar und Gott sieht Hagar in ihrer Einsamkeit. Hagar, der Name auf Hebräisch bedeutet die Fremde. Hagar, sie stammt aus Ägypten und sie wurde vermutlich am Anfang dieser 10 Jahre, die Abraham im Land Kanaan wohnte, wo er in Ägypten war, von dem Pharao von Ägypten, dem Abraham, geschenkt. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir wissen, dass der Pharao damals Abraham viel an Schätzen geschenkt hat, auch an Viehzeug, als Nomade, der er war, als Hirte in der Wüste, aber auch Sklaven. Und es kann sein, dass Hagar als eine ägyptische Sklavin damals zu Abrahams Haushalt dazukam. Nun, fremd sein heißt auch einsam sein. Manche unter uns wissen das sehr gut. Sie lebte als Ausländerin in Kanaan, weit weg von ihrer Familie. Und nein, damals konnte man nicht schnell per Ryanair dahin fliegen und mal kurz Besuch zu Weihnachten abstatten. Das war damals so nicht einfach möglich wie heute. Sie war auch weit weg von ihrer Heimat, von ihrer Muttersprache, von der Kultur, von den ganzen Bräuchen und Gewohnheiten, die eigentlich ihr Leben ausgemacht hatten. Das, was sie gelernt hatte als Kind und wo sie aufgewachsen war, das gab es so nicht mehr. Sie war woanders. Und sie fühlte sich bestimmt, zumindest die ersten Jahre, entwurzelt, einsam und allein. Und das ist das Los eines jeden Ausländers, eines jeden Fremden, der für längere Zeit irgendwo hingeht, wo er nicht daheim ist. Ja, es mag sein, dass die ersten Wochen, die ersten Monate noch schön sind. Aber dann kommt diese Zeit, wo man sich genauso fühlt, wahrscheinlich wie es auch Hagar tat, einsam und allein, unverstanden. Und es ist einfach nicht das, was man eigentlich sich wünscht und vorstellt. Zum Zweiten aber war Hagar nicht nur eine Fremde in Kanaan, sie war gleichzeitig auch noch eine Sklavin. Das heißt, sie hatte keine Rechte. Das heißt auch, dass sie Besitz und Eigentum ihrer Herrin war. Das war der niedrigste Rang in der Gesellschaft, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Sie galt nicht mal richtig als Mensch, sondern als Sache, mit der man einfach umspringen konnte, wie man wollte. Ich nehme mal an, dass Sarai und Abraham das nicht getan haben, dass sie schon auf sie gesorgt haben und sich gekümmert haben. Und trotzdem war sie eine Sklavin. Sie war nicht auf Augenhöhe. Sie musste tun, was andere sagten. Sie musste. Es gab keinen anderen Weg. Sie musste schuften bis zum Umfallen und sie musste immer den Dreck und den Müll der anderen wegräumen. Manche Mutter versteht jetzt, dass auch sie manchmal sich als Sklavin ihrer Kinder fühlt oder so. Das war damals noch viel schlimmer. Denn sie musste nicht nur für Kinder sorgen, für Menschen, die sie lieb hatte, sie musste für Menschen sorgen, die sie vielleicht gar nicht so lieb hatte. Sie war zum bedingungslosen Gehorsam gezwungen, sie war unterjocht, sie war geknechtet und auch das ist einsam und allein. Und jetzt haben wir diesen Bibeltext gehört und wir finden sie an einem weiteren, an einem dritten einsamen Punkt, und zwar in der Wüste. Diese Einsamkeit hatte sie sich so ein bisschen selber zuzuschreiben. Diesen Sand und Staub, diese Einöde, am Tag furchtbare Hitze, in der Nacht furchtbare Kälte, Gefahren durch wilde Tiere, durch Räuber, Angst vor Verfolgern, auch noch schwanger dazu, in dieser lebensfeindlichen Umgebung, ohne männliche Begleitung, ohne jemand, der auf sie aufpasste, einsam und allein. Trotzdem, Gott sieht sie. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du dich auch dreimal einsam und alleine fühlst, so wie Hagar. Aber in ihrem Fall war es so, dass Gott sie sah, auch in dieser Einsamkeit, in dieser dreifachen Einsamkeit, die sie erlebte. Gott sieht sie. Und er hat sie nicht nur gesehen und dann links liegen lassen, sondern er hat sie auch gehört. Denn das ist der Name, den Gott nachher ihrem Sohn gibt. Er sagt, nenne deinen Sohn, wenn er geboren ist, Ismael. Gott hört. Einsamkeit ist eine furchtbare Sache, aber wir finden sie bei ganz, ganz vielen Menschen in der Bibel. Wir finden sie auch bei Abraham, dem Herrn von Hagar. Auch er war ja ein Fremder in diesem Land Kanaan. Es war auch nicht seine Heimat. Und auf Gottes Befehl hatte er ja seine eigentliche Heimat verlassen. Und er ist mit seiner Frau, mit seinen Knechten in dieses fremde Land gezogen. Und wir sehen ihn auch ein paar Kapitel später, wie er sogar ohne seine Frau und ohne seine Knechte, nur mit seinem Sohn ganz alleine auf den Berg Moria geht. Und dieser Gang auf diesem Berg Moria ist auch so ein einsamer Gang und allein. Er hat alles zurückgelassen, was irgendwie eine Sicherheit für ihn war, und er ging ganz allein mit seinem einzigen Sohn, den er hatte. Er hat nicht gekniffen, er ist nicht weggelaufen, er hat sich auch nicht herausgeredet, sondern er hat diesen einsamen Weg bewusst gewählt, weil Gott es wollte. Er war einfach Gott gehorsam an diesem Punkt. Er hat sich entschieden, Gott ganz gehorsam zu sein, auch wenn er die Anweisung Gottes wahrscheinlich nicht wirklich verstanden hat. Warum soll er seinen Sohn töten? Das war nämlich der Befehl Gottes. Er soll Isaak auf den Opferaltar legen. Und Abraham geht diesen einsamen Weg, und ich vermute, dass es ihm ähnlich ging wie Hagar. Nur Hagar, sie geht nicht mit Gott in diese Einsamkeit. Sie ging ganz alleine für sich und hat dann Gott getroffen. Abraham ging mit Gott, auch auf diesem einsamen Weg. Und es ist dann wunderbar, wie Gott nicht zu spät kommt, auch nicht in der Einsamkeit, sondern wie Gott rechtzeitig kommt, sowohl bei Hagar als auch bei Abraham. Und er zeigt ihm dann diesen Schafbock, den er opfern soll statt seinen Sohn. Und Abraham bekennt genau das Gleiche wie Hagar. Das gleiche Bekenntnis wie seine Sklavin. Er sagt: Gott, du bist ein Gott, der sieht. Du hast gesehen. Das ist genau der gleiche Ausspruch, den Abraham ein paar Jahre später tut. Gott sieht. Wir sehen auch Josef, wie er von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Hier geht es wieder andersrum, gell? Hagar Sklave aus Ägypten in Kanaan, Josef Sklave aus Kanaan in Ägypten. Es ist faszinierend, wie Gott Geschichte schreibt. Wir sehen auch Mose, der als Ausländerkind im Land Ägypten geboren wurde. Und das Volk Israel fühlte sich 400 Jahre lang als fremdes Volk im Land Ägypten. Einsamkeit und Ausländer sein, das gibt es in der Bibel zuhauf, überall. Es ist nicht neu heutzutage. Es war schon immer so. Und als das Volk Israel dann später 40 Jahre durch die Wüste zieht, durch diese Einöde und Einsamkeit, da erleben sie ganz ähnlich wie auch die Hagar: Wo ist Gott? Sieht er? Und auch damals hat Gott gesehen. Gott sah sie auch, als sie nach Assyrien weggeführt wurden. Oder nach Babylonien. Gott sah sie. Oder nehmen wir einmal David, der von seiner Einsamkeit in der Wüste schreibt, als er vor dem König Saul flieht. Und er schreibt im Psalm 25, Vers 16: Herr, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Einsamkeit ist etwas, was Menschen damals erlebt haben und was Menschen auch heute immer noch erleben. Als ein Fremder unterwegs zu sein in dieser Welt. Und wenn du natürlich jetzt diese Einsamkeit erlebst, weil du vielleicht aus der Ukraine fliehen musstest oder weil deine Eltern irgendwie umgezogen sind und du hattest gar keine Wahl, du bist einfach als Fremder in einem anderen Land geboren oder wie auch immer, dann darfst du wissen, dass wir alle als Christen Fremdlinge sind auf dieser Erde. Auch wenn jemand hier in Rastatt geboren ist und hier aufgewachsen ist und hier lebt und quasi hier Heimat hat und seine Wurzeln hat, sobald ein Mensch wirklich zu Jesus umkehrt, wird er auf dieser Welt ein Fremder. Und seine Heimat ist nicht mehr hier, sondern die Heimat ist im Himmel. Ist uns das bewusst, wenn wir dieses neue Jahr gehen, dass wir alle Fremdlinge auf dieser Erde sind? Empfinden wir das manchmal, weil wir Christen sind, dass wir fremd sind? und dass sich das komisch anfühlt und auch nicht immer leicht ist. Unser Bürgerrecht, so lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 11, ist nämlich im Himmel. Also Rechte haben wir als Christen auf dieser Erde quasi keine mehr, sondern Rechte haben wir bei Gott im Himmel. Ein zweiter Punkt ist die Demütigung, die Hagar erfährt. Sklaverei. Es gibt das auch heute noch. Und diese Knechtschaft, diese Sklaverei ist eine furchtbare Demütigung, durch die Menschen gehen, als Besitz zu gelten, keinerlei Rechte zu haben, nicht selber entscheiden zu dürfen, was man tut und was man lässt und wo man hingeht, sondern immer von anderen fremdbestimmt werden. Nein, nicht nur das, sondern den anderen sogar den Wunsch von ihren Augen abzulesen und ihnen ständig zur Verfügung zu stehen, ihnen gefügig zu sein, ausgeliefert zu sein mit Haut und Haaren und jemand anderes bestimmt über dich. Wir wissen nicht, ob Hagar als Sklavin geboren wurde, also ob ihre Eltern schon Sklaven waren. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht durch Verschuldung in diese Sklavenfalle hineingerutscht war. Wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht durch Menschenhändler in diese Sklaverei hineingezwungen wurde, in diese Falle gelockt, gebrochen, missbraucht und schlussendlich verkauft. Ist etwas, was auch heute noch millionenfach passiert, gerade in Deutschland. Ich habe das schon mal gesagt hier vorne von der Kanzel, dass unser Land Spitzenreiter in der Welt ist, wenn es um Menschenhandel geht. Was für eine Demütigung von Menschen, was für ein Treten von Menschenwürde. Sklaverei. Sklavenleben ist ein Leben in permanenter Demütigung. Tag ein, Tag aus. Der erste Gedanke, wenn du aufwachst, und der letzte, wenn du abends schlafen gehst. Demütigung. Furchtbar. Nun, ich hatte schon gesagt, es war vielleicht durch Abraham und Sarai nicht ganz so schlimm für Hagar, denke ich mal. Ja, nicht jeder Herr behandelt seine Sklaven nur schlecht. Aber viele tun es. Und wir sehen dann bei der Hagar diese Demütigung natürlich nicht nur in ihrem Arbeitsleben, dass sie anderen zur Verfügung stehen muss, sondern wir sehen bei ihr auch etwas, dass sie plötzlich ihren Körper sexuell zur Verfügung stellen soll. Das wird hier, das steht im Bibeltext eindeutig, so von ihr verlangt. Und auch wenn es damals kein offizielles Verbrechen war, ja, Sklaven mussten einfach gefügig sein, so war es trotzdem ein brutaler sexueller Missbrauch. Auch für Hagar. Sie war ja nicht die Frau von Abraham. Sie hat ja nicht geheiratet aus Liebe. Sie musste tun, was Sarai sagte. Und Sarai bestimmte an diesem Punkt sogar über Hagars intimstes Erleben. Und sie muss sich diesem alten, 86 Jahre alten Abraham, diesem Opa hingeben. Und die Demütigung geht ja weiter. Denn mit einmal sich sexuell hingeben, ist es ja nicht getan. Sondern da entsteht ja ein Kind. Und dieses Kind soll sie als Leihmutter austragen. Es ist nicht mehr ihr Kind. Das Kind soll ja dem Abraham gehören, der Sarai. Sie steht nur zur Verfügung als Gebärmaschine. Ist genau das, was auch heute wieder ein aktuelles Thema ist in unserer Politik, in unserer Welt. Ist das denn richtig? Nein, ist es nicht. Von der Bibel her ganz sicher nicht. Und doch ist es auch damals schon passiert, bei Hagar. Eine furchtbare Demütigung. Und stellt euch mal diese Demütigung vor, dass Ismael geboren wird, dieses Kind, das sie ausgetragen hat, auf Befehl ihrer Herrin hin. Und dann ist sie ja weiter noch Sklavin im Haushalt von Abraham und Sarai. Und sie sieht dieses Kind, ihr Kind. Nein, es ist nicht ihr Kind. Sie hat das Kind nicht zu erziehen, sie hat da nichts zu bestimmen. Das Kind, das gehört nicht mehr ihr. Andere. Und sie ist aber dabei. Und sie erlebt den Aufwachsen Tag für Tag, ihr Kind. Wie muss das denn furchtbar sein? Das ist keine anonyme Leihmutter, sondern sie sieht ihren Sohn aufwachsen und muss ihn aber hergeben. Und es gibt keine Hoffnung auf Besserung. Wann hört das endlich mal auf? Wann ist dieses Elend zu Ende, diese Demütigung? Es ist kein Ende in Sicht. Und als ob all das nicht schon genug an Demütigung für Hagar wäre, setzt die Sarai noch eines obendrauf. Denn sie fängt an, diese Sklavin, die sie vielleicht vorher recht gut behandelt hat, erst recht nochmal zu demütigen. Sie zu unterdrücken, ihr eins richtig so reinzudrücken. Erstmal zu zeigen, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wie sie es getan hat. Hinterhältige Stichelei oder willkürliche Bestrafung oder ich weiß es nicht, aber es heißt im Bibeltext, dass Sarai ihre Magd demütigte. Bam! So, das hast du aber verdient. Und Sarai und Hagar, es ist kein Wunder, dass sie jetzt an diesem Punkt in ihrem Leben nur noch einen einzigen Ausweg sieht und das ist die Flucht. Ab, weg, raus. Der Leidensdruck ist so übermächtig geworden, dass sie in die Wüste flieht. Spätestens jetzt müsste man ja sagen, genug ist genug. Wir können Hagar verstehen. Klar, jeder von uns würde wahrscheinlich so reagieren wie sie. Nichts wie weg hier, raus, das kann doch nicht sein. Das ist doch völlig unfair, völlig ungerecht. Das Interessante ist aber, als dann dieser Engel des Herrn, als Jesus Christus, als Gott persönlich zu ihr spricht und sagt, kehre zu deiner Herrin zurück. What? Und demütige dich unter ihre Hand. Was? Hagar soll wieder zurückgehen? In den Schlamassel, in das Elend? Das verlangt Gott von ihr? Ja, so war's. Weshalb? Nun, weil Gott sie sieht. Aber Gott sieht ja nicht nur sie. Wenn Gott nur sie gesehen hätte, hätte Gott sie wahrscheinlich weiter nach Ägypten fliehen lassen. Aber Gott sieht alles. Gott sah auch die Sarai, Gott sah auch den Abraham, Gott sah den Ismael und den Isaak, Gott sah die ganzen Völker, Gott sah bis heute alles, die ganze Geschichte. Gott wusste schon, was er werden sollte. Und er wusste, dass es der beste Weg ist, wenn sie zurückgeht. Auch wenn sie es nicht versteht. Es ist ganz ähnlich, diese Demütigung, wie sie auch bei vielen anderen in der Bibel zutage tritt. Eben bei dem Josef, den wir vorher schon hatten, von seinen Brüdern gedemütigt, verkauft, versklavt, von der Frau von Potiphar eben wieder versucht, ihn sexuell auszubeuten, ganz ähnlich wieder wie bei Hagar. Er haut ab und dann muss er ins Gefängnis. Tolle Gerechtigkeit. Und im Gefängnis, wo er sich ordentlich anstellt und freundlich ist, was ist dann? Dann wird er einfach vergessen. Oder auch Simson, dieser starke Held, er wird von den Philistern gedemütigt, bis zum Gehtnichtmehr. Seine Haare werden abgeschnitten, er wird gefesselt, er wird eingekerkert, seine Augen werden ausgestochen, dann darf er noch mit einem Esel den Mühlstein drehen und zum Schluss, zum Gespött aller Feinde öffentlich zur Schau gestellt, soll er noch tanzen. Auch das Volk Israel ist immer wieder ein Volk, das in Demütigung, das Demütigung erfährt vor ihren Feinden, vor den Philistern. Denkt einmal an den Riesen Goliath, diesen Kämpfer, wie er das Volk und auch Gott selber verhöhnt, wo er sagt, wie kommt ihr daher? Und er tritt sie mit Füßen und er demütigt sie mit Worten, er zieht sie durch den Kakao und das öffentlich. Und dieses Volk wird immer wieder besiegt, unterjocht, versklavt, verbannt. Zuerst von den Ägyptern, damals diese 400 Jahre, die sie dort malochen mussten. Später dann eben auch die Assyrer und die Babylonier. Zu Jesu Zeit waren es die Römer, die dieses Volk geknechtet haben. Und dann die Deutschen. Der Holocaust. Wie sehr haben wir dieses Volk gedemütigt? Und dieses Volk ist auch bis heute noch in alle Welt verstreut. Ja, sie sammeln sich. Aber was für eine Demütigung hat dieses Volk erfahren müssen bis heute? Und es hat nicht nachgelassen. Und auch die Araber tun immer noch das ihre dazu, damit dieses Volk weiter gedemütigt wird. Und in all diesen Demütigungen auch du in deinen persönlichen Demütigungen, die du vielleicht erfahren hast im letzten Jahr, darfst doch wissen, was in 2. Mose 3, Vers 7 steht. Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes und sein Schreien habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Also wenn solche Ungerechtigkeit einem Menschen oder einem Volk widerfährt, dann sieht Gott es und dann hört Gott es. Und es ist ihm nicht egal. Und wir haben jetzt vorhin die Mahlfeier gefeiert miteinander. Und ist uns da nicht bewusst geworden, dass er persönlich der gedemütigste Mensch war oder wurde auf dieser Welt? Markus hat diesen Text gelesen aus Jesaja Kapitel 53 von diesem geplagten und geschundenen Gottesknecht, wo es heißt, er war der Verachtetste, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Dieser Gott, der sieht, ist kein ferner Gott geblieben, sondern dieser Gott ist mitten in unsere Demütigung hineingekommen und hat sich selber demütigen lassen von uns Menschen. Und wie furchtbar, dass wir Menschen diesen gewaltigen Gott angespuckt haben, ihm ins Gesicht gelacht haben, ihn misshandelt haben und zu Tode gebracht haben. Was für eine Demütigung hat Gott erfahren? Und er hat es sich bieten lassen. Er hat es sich bieten lassen. Warum? Weil er uns lieb hat. Weil er uns auch in der Demütigung treu zur Seite stehen möchte. Ein dritter Punkt, Gott sieht mich in meiner Schuld. Es ist ein interessanter Punkt bei Hagar, denn Hagar ist ja nicht nur diese einsame und gedemütigte, sondern sie ist auch zugleich, und das ist ja das Interessante, zugleich ist sie auch eine Schuldige. Sie ist nicht nur Opfer, sondern gerade als dieses Opfer wird sie auch zu einer Täterin. Und das ist das, was wir auch in unserer Welt immer wieder erleben, auch in unserer Gesellschaft. Dass diejenigen, die richtige Opfer sind, die misshandelt und missbraucht wurden, dass sie oftmals, vor allem wenn sie die Gelegenheit bekommen, zu Tätern werden. Dass das so ein Kreislauf ist. Und es ist furchtbar, in diesem Kreislauf gefangen zu sein. Denn bei Hagar wendet sich scheinbar dieses Blatt so ein bisschen zu ihren Gunsten. Sie kriegt so ein bisschen Oberwasser. Wow, auf einmal ist sie schwanger. Sarai nicht. Jetzt hat sie etwas, einen Trumpf in ihrer Hand und den spielt sie aus. Endlich kann sie einmal zeigen, was in ihr drin steckt. Und sie tut's. Wir können sie sogar verstehen, dass sie das tut. Das würden wir wahrscheinlich auch tun, es klingt irgendwie normal. Aber in diesem Moment, wo sie plötzlich merkt, dass Gott sie mit dieser Schwangerschaft segnet und Sarai nicht, da wird sie überheblich. Da stellte sich plötzlich über ihre Herrin, halt Moment, die Sklavin über die Herrin? Ja genau, das hat sie getan. Das geht eigentlich gar nicht. Und doch tut sie es. Und Hagar wird an diesem Punkt schuldig. Wir dürfen uns bewusst machen, dass auch in diesem neuen Jahr, in das wir hinein stolpern, hineinspringen und hüpfen, dass auch in diesem neuen Jahr manches auf uns warten wird. Und wir wissen nicht, ob es Einsamkeit ist, kann sein. Wir wissen auch nicht, ob es Demütigung sein wird. Kann sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du da bewahrt und beschützt. Aber eines, was wir ganz sicher wissen, was kommen wird, ist dieser dritte Punkt, Schuld. Dieser Punkt wird ganz sicher in unserem Leben stattfinden. Wir werden auch in diesem neuen Jahr aneinander und an Gott schuldig werden. Das sagt die Bibel ganz klar und ganz offen. Und diese Schuld, die in unserem Leben ist, wo wir schuldig werden, wo wir sündigen, wo wir falsch denken, falsch reden, falsch handeln, wo wir Gott ungehorsam sind und überheblich und stolz werden, neidisch, unterdrückend und beleidigend, verletzend und böse, da dürfen wir wissen, dass wir da nicht alleine sind mit dieser Schuld, sondern dass auch diese Schuld Gott sieht. Gott sieht auch diese Schuld. Wir brauchen sie nicht schönreden, wir brauchen nicht vor ihr fliehen, gar nichts, sondern wir dürfen auch diese Schuld einfach vor Gott auspacken. Und ich bin froh, dass die Bibel auch an diesem Punkt uns Glaubenshelden zeigt, die in allem Heldentum, in allem Gottvertrauen genauso schuldig wurden, wie wir das heute auch immer wieder werden. Und da beschönigt auch die Bibel nichts. Sie zeigt uns auch zum Beispiel den Josef, diesen Lieblingssohn seines Vaters, der wie ein Gockel umherstolziert und sich über seine Brüder erhebt. Ja, das war eine Schuld, die er hatte. Das hätte er nicht tun sollen. Das war nicht gut. Hat Gott nicht gesagt, dass er das tun soll. Wir sehen auch den Simson, diesen Helden, der gegen die Philister gekämpft hat. Warum musste der sich mit allen ausländischen Frauen einlassen? Warum war der so ein Casanova? Und wir sehen Schuld. Er hat es sich selber eingebrockt. Vieles, was er erleben musste nachher, hat er selber sich verbockt. Wir sehen den großen König David, der die Psalmen geschrieben hat, die wir heute noch singen. Wow, herrlich. Aber was war er für ein Sünder? Wir sehen diesen Mann nach dem Herzen Gottes. Und es fing bei ihm an mit Begehrlichkeit. Er wollte etwas haben, was er nicht haben durfte. Und dann kam Neid und Ehebruch, Auftragsmord und Lüge und Vertuschen. David! Und wir sehen auch das ganze Volk Israel in einer ununterbrochenen Achterbahnfahrt hoch und runter, immer wieder in Schuld und Versagen, immer wieder. Und das ist das, wie wir Menschen leider unterwegs sind, leider. Und es ist traurig, auch heute. Aber Gott sieht unsere Schuld, auch die, die wir auf uns laden werden dieses neue Jahr. Er sieht jedes unnütze Wort, das wir reden, jeden schlimmen Gedanken, den wir denken. Und nein, das braucht uns keine Angst zu machen. Leider verstehen manche Christen diesen permanenten Blick Gottes, diesen omnipräsenten Gott, der vom Himmel herab alles sieht, nicht nur das für uns Sichtbare, sondern bis ins Herz hinein, unsere geheimsten Wünsche und Gedanken, jede Regung unseres Herzens. Gott sieht alles, wir sind offen vor ihm wie ein Buch. Und Christen, leider auch Christen, haben dann Angst. Oh, Gott hat es gesehen. Falsch. Wir müssen keine Angst haben vor Gott. Es gibt ein Kinderlied, das leider nicht mehr gesungen wird. Und ich kann es zum Teil verstehen, aber nur zum Teil. Das Kinderlied heißt, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Und da kommt immer wieder in diesem Refrain, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Also deswegen, pass auf, pass bloß auf. Ja, aber ist das Angst, die uns lähmt, die uns von diesem Gott wegtreibt und fliehen lässt? David sagt, dass er vor diesem Gott geflohen ist bis ans Ende der Meere, aber auch dort war Gott. Er konnte gar nicht fliehen vor diesem Gott. Auch dort hat Gott ihn gesehen. Angst? Oder sollte es lieber Ehrfurcht sein? Und es ist ein Unterschied, ein großer Unterschied zwischen Angst und zwischen Ehrfurcht. Wenn ich Angst habe, dann renne ich weg. Wenn ich Angst habe, dann verstecke ich, dann schütze ich mich irgendwie. Wenn ich Ehrfurcht habe, dann gehe ich zu dem hin, wo mir wirklich Hilfe kommt. Psalm 33, Vers 18, siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, Ehrfurcht, nicht Angst, die auf seine Güte hoffen. Da werden Menschen angesprochen, die gleichzeitig Ehrfurcht haben vor diesem gewaltigen Gott, aber die auch gleichzeitig Gutes von Gott wünschen. Gottes Güte. Gleichzeitig. Das schließt sich nicht aus. Das ist keine Angst. Und es ist etwas, was wir heute vielleicht wieder neu entdecken müssen, dass wir immer wieder zu diesem Mann am Kreuz hingehen können, dort unsere Schuld abladen. Das ist die einzige und es ist auch die beste Lösung für dieses neue Jahr. Mit Schuld richtig umzugehen, mit diesem Gott, der mich sieht, auch in meiner Schuld. Mein letzter Punkt, Gott sieht auch meine Zukunft. Als der Engel des Herrn Hagar in der Wüste trifft, da stellt er zwei Fragen. Die erste Frage, in 1. Mose 16, Vers 8, wo kommst du her? Und diese Frage, die kann die Hagar ihm super gut beantworten, denn das weiß sie, wo sie herkommt. Wie sie Sklavin war und gedemütigt war und was passiert ist, das wusste sie. Konnte sie alles wunderbar aufzählen. Und ich nehme an, dass auch du von 2022 sagen kannst, wo du herkommst, was dir alles passiert ist. So ähnlich wie die Hagar auch. Aber die zweite Frage, die Gott ihr stellt, wo gehst du hin? Naja, sie war auf dem Weg Richtung Ägypten. Okay, das war ja schon mal klar, aber wusste sie, ob sie da je ankommen wird? Und was dann passiert? Wie dann ihr Leben weitergeht? Was sich dann da entwickelt oder so? Nein, davon hatte sie keinen blassen Schimmer. Höchstens ein Wunschdenken, höchstens ein Ruf nach Rettung, aber wie das wirklich wird, das wusste sie nicht. Und an diesem Punkt sind wir genau wie Hagar. Auch wir wissen doch gar nicht, was kommen wird. Wer von uns weiß schon, was heute Nachmittag sein wird? Ja, ich weiß, meine Tochter geht und spielt im Altersheim und so. Hoffentlich, ich weiß es nicht. Vielleicht klappt es ja gar nicht. Und es passiert was völlig anders. Auch wenn wir Dinge geplant haben, auch Urlaub fürs nächste Jahr, für dieses Jahr, ja, wir wissen nicht, ob das mit dem Urlaub was wird. Die Zukunft kennt alleine Gott. Wir kennen unsere Vergangenheit, ja. Aber die Zukunft kennen wir nicht. Ist es aber nicht großartig, dass Gott Bescheid weiß? Gott sieht alles, auch das, was noch werden wird, auch in diesem neuen Jahr. Und weil Gott um diese Zukunft wusste, auch bei Hagar, und er wusste, was mit Abraham sein wird, mit Sarai, mit Ismael, mit Isaak und so weiter, deswegen konnte Gott ihr dann auch einen guten Rat geben, eine Anweisung für ihr Leben und sagen, Hagar, die Richtung, die du eingeschlagen hast, ist falsch. Lauf da nicht weiter. Das nimmt kein gutes Ende. Vertrau mir, ich kenne die Zukunft, ich weiß, was werden wird. Geh wieder zurück. Das Interessante ist ja, dass Gott ihr ganz neu durch diese Zusagen, die er gibt, auch durch dieses Sehen, ich bin ein Gott, der dich sieht, dass er dieser Hagar, dieser furchtbar gedemütigten und einsamen Frau, neue Perspektive gibt, neue Hoffnung gibt, obwohl sie zurückgehen sollte in den Schlamassel. Obwohl. Es ist eine unglaubliche Stärke in dieser Zusage Gottes. Wenn Gott sagt, ich sehe dich und ich bin mit dir und ich helfe dir. Und er sagt ihr, du wirst einen Sohn gebären. Woher wusste Gott das? Dass es kein Mädchen war, sondern ein Sohn. Ultraschall gab es damals noch nicht. Ja, Gott wusste das, Gott weiß ja. Und er sagt, und dieser Sohn wird einen schwierigen Charakter haben, der wird so ein störrischer Esel sein. Hallo, woher wusste Gott das? Ja, Gott weiß doch die Zukunft. Ist jetzt nicht so Schönes, als Mutter sowas zu hören. Also du kriegst da so ein Esel halt. So, ich weiß nicht, was das mit Hagar gemacht hat, aber Gott konnte ihr das schon sagen und sagen, hey, zieh denn auf, das ist ein Sohn, das ist ein wertvoller Mensch. Aber es wird so ein Bock sein, ja, also mit dem ist nicht so leicht umzuspringen. Aber das sagt Gott ihr schon. Und er sagt ihr auch, nenne ihn Ismael. Nenne ihn, ich Gott, ich habe auf dich gehört. Ich habe mich um dich gekümmert. Und ich habe dich lieb und ich habe auch den Ismael lieb, auch wenn das so ein störrischer Esel ist. Und ich möchte euch Hoffnung und Zukunft schenken. Und er verspricht ihr dann in einer späteren Begegnung, dass dieser Ismael zu einem großen Volk anwachsen wird. Wow, und das von einer Sklavin. Von einem Kind, das eigentlich überhaupt nicht ihr gehört. Und wir sprechen heute noch von Hagar. Das hätte sie sich damals wahrscheinlich nie träumen lassen, dass wir sie eines Tages als ein gutes Beispiel haben werden für eine ganze Jahreslosung hier bei uns in Rastatt im Gottesdienst. Gott hat es gesehen. Und genau so hat Gott auch dich gesehen. Denn Psalm 139, auch das haben wir schon gehört, als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, aber kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir, Gott, dennoch nicht verborgen. Deine Augen sahen mich schon, als ich gerade erst entstand. Und jetzt kommt diese zweite Hälfte von diesem Vers, da heißt es, alle Tage, die noch kommen sollten, alle Zukunft, die wir nicht kennen, sie waren schon in dein Buch bereits aufgeschrieben, noch bevor einer von diesen Tagen eintraf. Gott kennt alle Zukunft, auch deine ganz persönliche. Und er weiß genau, was kommt. 2. Mose 2, Vers 25. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Denn ein Gott, der sieht, ist ja schön und gut. Aber ein Gott, der sieht und sich dann kümmert, ist so viel besser. Ein Gott, der uns nicht einfach nur laufen lässt, wie wir wollen und wie wir meinen, sondern ein Gott, der uns Richtung geben möchte und Hoffnung, Leben und Zukunft. Gott öffnet Hagar den Blick für seine Zukunft und mit ihrem Sohn. Und es gibt ihr Kraft, zurückzugehen in diese schwierigen Umstände. Und als sie 17 Jahre später mit ihrem Ismael wieder in der Wüste landet, da sieht Gott sie wieder. Und Gott hilft ihr wieder und kümmert sich um sie. Warum? Und damit möchte ich gerne diese Predigtblock abschließen, weil Gott uns sieht, weil er uns lieb hat. Weil Gott dich sieht, weil er dich lieb hat. Weil Gott auch mich sieht und weil er mich lieb hat. Ich möchte euch an diesem Punkt noch herausfordern mit einem Buch. Dieses Buch habe ich erst angelesen, ich habe es noch nicht durchgeackert. Es ist ein relativ neues Buch. Ich habe es empfohlen bekommen, ausgeliehen bekommen hier. Überrascht von Furcht. Nicht Angst, Furcht. Und es ist der Natter, den ihr hier seht, lebt mit seiner Frau Henne in der Schweiz. Und dieser Natter, der hat dieses Buch geschrieben und dieses Buch empfehle ich euch wärmstens. Pastoren schauen Pornos. Kirchenmitglieder streiten sich und die Millennials verlassen die Kirche. Die evangelikale Welt braucht eine geistlich-moralische Erweckung. Doch für eine Generation, die tief im Sumpf ihrer Abhängigkeiten und Süchte steckt, scheint die Hoffnung verloren. Gäbe es nicht einen Gott, der auch heute noch Kraft hat, Menschen zu verändern? In seinem Buch zeigt Natter den Schlüssel, wie man wirklich mit Gott lebt. Keine Theorie, sondern Praxis. Durch die viele, die dieses Buch schon gelesen haben und seine Podcasts gehört haben, wirkliche Hilfe erfahren haben in ihrem Leben mit Gott. Man findet hier lebensnahe Beispiele, gute Bibelauslegung, viele praktische Tipps, wie man sein Leben mit Gott lebt. Da sind Themen in diesem Buch drin, wie Dekonstruktion, also warum die Millennials, diese neue Generation, die jungen Leute, die Kirche verlassen. Es geht auch um Metamodernismus, wie man in einer lauten Welt, wo alles um uns herum schreit und nach Aufmerksamkeit sucht, trotzdem eine ganz, ganz große Klarheit gewinnt in einem Leben mit Gott. Es geht um Pornografie und Süchte, wie man anfängt, einen heiligen Lebensstil zu leben. Es geht um Ablenkung und soziale Medien, wie man Gott täglich leidenschaftlich lieben kann. Es geht auch um unser evangelikales Gottesbild. Wie können wir Gott wieder ganz neu sehen, wer er wirklich ist? In Ehrfurcht vor ihm. Es ist ein Buch, das wirklich umhaut. Deswegen empfehle ich es euch. Ich muss es noch zu Ende lesen. Bin gespannt, welche Entdeckungen da noch für mich drin sind. Und ich empfehle es euch, weil es auch sehr wenig kostet. Gerade mal 7,23 Euro. Gibt es auch in jedem Buchhandel zu kaufen, auch bei Amazon. Könnt ihr es bestellen. Oder aber, und da bringe ich jetzt die Anke in Bedrängnis, über unseren Büchertisch, wenn sie es bestellt. Genau, aber das Buch gibt es, also jeder, der mit Handys und so weiter unterwegs ist, kann sich das Ding hier auch selber ziehen und bestellen. Das, was schön ist, es gibt nicht nur das Buch darüber, das ich wärmstens empfehle, weil ein Buch zu lesen sehr wertvoll ist. Es gibt auch den TV-Kanal Crosspaint, den Natter betreibt mit verschiedenen Helfern, wo sie Musik, Online-Kurse, Animationsvideos und so weiter zum Besten geben, wo sie die gute Botschaft der Bibel für junge Menschen, moderne Menschen sehr gut verpackt an den Mann, an die Frau bringen, in die Welt hinaus. Und ich möchte euch, wenn ihr das Buch nicht lesen wollt und könnt, dann zumindest das empfehlen. Das ist ein bisschen jugendlicher, ein bisschen moderner. Denn es geht darum, dass wir lernen, auch in diesem neuen Jahr, dass wir einen Gott haben, der sieht. Und dass wir mit diesem Gott auf eine Reise gehen dürfen, auch in schwierigen Themen. Und dass Gott uns segnen möchte. Amen.